Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Letzte Woche haben wir ja eine Pause gemacht, weil du, Hans, einen wichtigen Termin hattest, der wichtiger war als dieser Podcast. Du hast nämlich geheiratet und diese Woche ist zum ersten Mal eine Folge, wo ein Teil dieses Podcasts als Ehemann quasi auftritt.
Ja. Genau, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dementsprechend die erste Folge als verheirateter Mann.
Ja. Hey, herzlichen Glückwunsch nochmal von mir.
Danke.
Aber ich war ja bei der Hochzeit dabei. Ja.
Ja, und wir haben ja auch sehr nette Nachrichten aus der Community tatsächlich bekommen. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Tatsächlich ging das Thema unserer letzten Folge ein bisschen unter, weil wenn uns Leute geschrieben haben, dann eigentlich nur bezüglich deiner Hochzeit. Ist aber okay. Also kann ich nachvollziehen.
Ja, und nee, sehr drüber gefreut, meine Frau natürlich auch. Und ja. Soll ich sagen, heute dann quasi wieder zurück zu einer klassischen Folge mit einem relativ klassischen Thema.
Genau. Back to business, muss man sagen. Wir sprechen heute über einen Flugzeugabsturz. Und bevor wir das tun, vielleicht mal so eine allgemeine Frage. Ich glaube, man kann sagen, dass Flugzeuge bei uns in diesem Podcast definitiv nicht zu kurz kommen. Wir sprechen sehr viel über Flugzeugabstürze und Flugzeugunglücke. Und ja, wir wollten mal fragen, so die Frage in den Raum werfen, ob das für euch eigentlich auch so spannend ist wie wir oder ob es ein bisschen too much ist, was Flugzeuge angeht.
Ja, wir haben da ein bisschen Feedback aus der Community bekommen, würde ich sagen. Und für uns ist es natürlich immer spannend, wir hoffen für euch auch. Aber sagt uns einfach mal, wollt ihr weniger Flugzeuge haben? Wollt ihr mehr Schiffe, Gebäude und was es noch so gibt haben? Ich denke, wir sind dafür alles offen, wir sind an allem interessiert. Deswegen, ja, schreibt's uns einfach mal und dann überlegen wir uns was dazu.
Genau. Hans, der Fall, den du heute mitbringst, das ist ein Flugzeugabsturz aus Japan aus dem Jahr 1985.
Genau. Muss man sagen, ne, nachdem wir diese Frage jetzt gestellt haben, ja. Heute machen wir auf jeden Fall nochmal einen Flugzeugabsturz. Und die Inspiration ist so ein bisschen zweierlei. Einmal haben wir tatsächlich, wir kriegen ja sehr, sehr regelmäßig Vorschläge aus der Community zu Fällen. Und der wurde sich gewünscht, das war auch einer, der tatsächlich auch schon länger auf unserer Liste steht, einfach weil es ein sehr besonderer Fall ist. Und im Januar haben wir schon mal über Japan Airlines gesprochen, Max. Du erinnerst dich bestimmt, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erinnern sich bestimmt, denn am 2. Januar gab es am Flughafen in Tokio ja einen ziemlich schwerwiegenden Unfall, wo eine Japan Airlines Maschine mit einer kleinen Maschine der japanischen Küstenwache kollidiert ist.
Und genau, also diese Bilder gingen ja wirklich um die Welt. Es war diese Maschine, die dann am Boden stand, ein A350 war das, ja wirklich lichterloh in Flammen. Und es war, muss man wirklich sagen, ein Wunder, wobei das kann man vielleicht so jetzt in Frage stellen nach der Folge, ob das wirklich ein Wunder war oder einfach auch erwartbar, aber sprechen wir später drüber. Es hat nämlich jeder überlebt.
Ja, also aus der A350 auf jeden Fall. Tragischerweise sind tatsächlich in der kleinen Maschine der Küstenwache sind einige Menschen ums Leben gekommen, aber, und das ist wirklich, ja, oder kann man so sagen, die hunderte Passagiere in der A350, die konnten alle evakuiert werden, auch nur ganz wenige Verletzungen, also insgesamt eine sehr erfolgreiche Evakuierung dort durch Japan Airlines. Und als wir damals darüber gesprochen hatten, war das ja sehr kurz nach dem Unglück, da war, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch nicht hundertprozentig klar, was genau passiert ist. Und deswegen hatte ich mir das auch nochmal angeschaut. Und das war nämlich die Japan Airlines Flug 516, eben eine Airbus A350. Die hatte sich im Anflug auf Haneda befunden, also der Flughafen in Tokio, ist auch gelandet. Aber wäre eigentlich auch alles normal gewesen. Aber diese kleine Maschine der Küstenwache, die hatte sich schon zum Start bereit gemacht und ist dann einfach auf die Landebahn gerollt. Immer noch nicht hundertprozentig klar, wie es dazu kommen konnte. Die Passagiere oder auch die Crew dieser kleinen Maschine ist ja auch ums Leben gekommen. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Zeugen mehr von der Küstenwache, die eben sagen können, daran hat es gelegen. Man weiß, der kleinen Maschine wurde gesagt, sie könnte sich schon mal in Position bringen. Vielleicht wurde das missverstanden. Es gibt auch Kommentare, die sagen, es ist ein riesiger Flughafen dort. Leider passieren solche Dinge auch, nur dass es oft nicht zu so einer Katastrophe führt. Aber insgesamt war es eben so, die kleine Maschine der Küstenwache bringt sich in Position für den Start, rollt dabei auf die Landebahn und kollidiert dort mit der Airbus-Maschine von Japan Airlines, die gerade im Anflug war. Und ja, diese kleine Maschine der Küstenwache ist im Grunde genommen direkt in Flammen gehüllt, keine Chance dort. Es sterben dann auch leider 5 der 6 Crewmitglieder an Bord dieses Küstenwache-Fliegers. Und die Airbus A350, und das sind ja die Bilder, die dann wirklich um die Welt gegangen sind, die begann erst von hinten zu brennen und dann musste natürlich direkt evakuiert werden. Und Japan Airlines hat dafür sehr strenge Vorschriften auch und die haben letztendlich dazu auch geführt, dass alle 379 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, so viele Leute zu evakuieren, und die sind alle rausbegleitet worden in einer sehr geregelten, das findet man, wenn man jetzt drüber liest, in einer sehr geordneten, geregelten Evakuierung. Die Leute haben, ganz wichtig, ihre Sachen zurückgelassen, bis auf ihre Handys, aber das war wohl einer der wichtigen Faktoren, dass Leute eben nicht nochmal probiert haben, ihr Handgepäck rauszukramen und mitzunehmen, weil das dann doch relativ häufig passiert. Und das war so einer der großen Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass diese 379 Menschen an Bord der Airbus gerettet werden konnten. 15 Verletzungen lediglich. Und um sich das Ausmaß nochmal klar zu machen, das Löschen des Feuers hat letztendlich 6 Stunden gedauert. Also das hätte eine enorme Katastrophe werden können.
Und um jetzt zu den Bogen auf den heutigen Fall zu schlagen, dass das so gut abgelaufen ist und auch diese ganze Evakuierung, das ist ja kein Zufall, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt vor allem daher, dass die Japan Airlines eine extrem gute Sicherheitskultur hat.
Das kann man auf jeden Fall so sagen und es gibt auch einen besonderen Grund dafür, dass das heutzutage so ist. Und um diesen Grund zu verstehen, müssen wir knapp 40 Jahre in die Vergangenheit reisen, denn dort 1985 erlitt Japan Airlines nämlich einen katastrophalen Absturz, der die Airline wirklich bis zum heutigen Tag prägt. Und über den sprechen wir heute, wie er eben die Firma auch prägt, in welcher Form er Japan Airlines prägt. Und ja, es geht eben um Japan Airlines Flug 123, der uns nach Tokio im Sommer 1985 führt.
Ja, Hans, dann würde ich sagen, nimm uns doch mal mit nach Tokio zum Japan Airlines Flug 123.
Im August zieht es viele Japaner raus aus Tokio. In der Mitte des Monats findet das U-Bahn-Fest statt, eine der wichtigsten Feierlichkeiten in Japan. Auch für die japanische Luftfahrtbranche sind die Tage vor und nach dem Fest besonders. Innerhalb weniger Tage müssen Millionen von Passagieren, die das Fest in ihren Heimatorten und Ferienhäusern verbringen wollen, transportiert werden. Im Jahr 1985 fällt das U-Bahn-Fest auf den 15. August. Und in den Tagen davor setzen japanische Fluggesellschaften alle verfügbaren Flugzeuge ein, um das hohe Passagieraufkommen bewältigen zu können. Einer dieser Flüge ist Japan Airlines Flug 123, der am 12. August von Tokio nach Osaka fliegen soll. Um dem Ansturm gerecht zu werden, wird für diesen Flug eine Boeing 747 mit spezieller Sitzkonfiguration eingesetzt, die eine größere Anzahl von Passagieren befördern kann. So verlässt am Abend des 12. August 1985 Japan Airlines 123 mit 524 Menschen, 509 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder am frühen Abend Haneda Airport in Tokio mit Ziel Osaka. Es soll ein kurzer Flug werden. Gerade mal 54 Minuten Reisezeit sind geplant und der Start verläuft ohne Komplikationen. Doch nach nur 12 Minuten in der Luft und bei einer Flughöhe von etwas über 7 Kilometern passiert das Unglück. Eine ohrenbetäubende Explosion im hinteren Teil des Fliegers erschüttert das Flugzeug. Die Piloten reagieren sofort und leiten einen Notfallplan ein, um zu Haneda Airport zurückzukehren. Doch als sie die Umkehr einleiten wollen, stellen sie fest, das Flugzeug reagiert nicht mehr richtig auf ihre Steuerbefehle. Es folgen 32 Minuten, in denen das Flugzeug nahezu manövrierunfähig durch den japanischen Luftraum irrt, bevor es schließlich in den Bergen nordwestlich von Tokio zerschellt. Der Absturz führt zu einem drastischen Rückgang der Passagierzahlen und prägt das Verhältnis der Japaner zu Luftreisen für Monate und Jahre nachhaltig. Für Japan Airlines stellt sich nach der Katastrophe die wichtigste Frage überhaupt. Wie kann verhindert werden, dass sich ein solches Unglück jemals wiederholt?
Wenn wir uns diesen Fall jetzt mal von vorne anschauen, Japan Airlines Flug 123, was genau war das für ein Flug?
Also grundsätzlich war das erstmal ein ganz normaler Linienflug von Tokio nach Osaka. Und der Flieger war ziemlich voll, 509 Passagiere an Bord. Das war eine Boeing 747 in einer Konfiguration, die für eine höhere Passagierdichte entworfen war. Also es passen einfach sehr viele Leute rein. Es war ein wichtiger Flug in dem Sinne, dass dort in Japan gerade um diese Zeit rum Urlaubszeit war. Also viele Passagiere wollten eben aus Tokio in ihre Heimatstädte zurückfliegen oder in ihre Ferienhäuser. Es ist auch ein relativ kurzer Flug, unter einer Stunde. Flugzeit waren eingeplant, 54 Minuten. Das heißt, so ein richtiger, ja, Urlaubsflieger mal aus der Stadt raus und Urlaub genießen einfach. Es waren vor allem Japaner an Bord, aber auch ein paar vereinzelte Passagiere aus zum Beispiel Vereinigtes Königreich, USA, Italien. Es gab auch zwei Passagiere aus Deutschland, die an Bord waren. Und die Maschine selbst war 11 Jahre in Benutzung, hatte schon 25.000 Flugstunden hinter sich, aber ist ja auch relativ normal. Also erstmal grundsätzlich nichts, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass es später mal zu einer Katastrophe kommt.
Am frühen Abend dann so kurz nach 18 Uhr hebt diese Maschine ab, relativ pünktlich, ich glaube nur ein paar Minuten Verspätung, wenn ich mich richtig erinnere. Ziel ist, wie du gesagt hast, Osaka. Und ja, die Katastrophe bahnt sich dann schon recht kurz nach dem Start an, muss man sagen.
Ja, da geht es dann eigentlich relativ schnell. Also die Maschine ist gerade mal 12 Minuten in der Luft, so etwa auf 7 Kilometern Flughöhe. Und da beginnt die Katastrophe, kann man so sagen. Also es ist jetzt so etwa 18.30 Uhr an diesem Abend und auf einmal kommt es wirklich zu so einer Art Explosion, und zwar eine explosive Dekompression in dem Flugzeug. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, was das genau bedeutet. Und zwar am hinteren Teil des Fliegers, am Heck. Und du musst dir vorstellen, dort gab es einen kleinen Riss und auf einmal bahnt sich die Innenkabine steht ja unter Druck, damit man überhaupt, das ist ja eine der großen Errungenschaften der modernen Luftfahrt. Und man macht sich wenig klar, denke ich, auch wenn man schon häufiger mal im Flugzeug gesessen hat, was das für ein enormer Druckunterschied ist zwischen der Luft in der Maschine und der Luft außerhalb der Maschine. Und was jetzt hier passiert, es kommt zu dieser explosiven Dekompression. Die Luft von innen drückt sich nach außen. Und dabei wird der hintere Teil des Flugzeugs teilweise zerstört, insbesondere der hintere Druckschott. Druckschott, hat man vielleicht schon mal gesehen. Das ist ganz hinten im Flieger eine große, runde Konstruktion. Das sieht fast ein bisschen so aus wie, ja, so eine Kameralinse oder vielleicht bei den James Bond Filmen am Anfang, die dann eben so auf und zu geht. Und das ist ein wichtiger Teil des Flugzeugs, der es eben möglich macht, dass dieses Flugzeug eben überhaupt oder dort die Luft so zu komprimieren und das Flugzeug trotzdem seine Stabilität, seine Integrität behält und oder strukturelle Integrität behält. Und dieser Teil, dieser komplette hintere Teil des Flugzeugs wird jetzt aufgerissen, plötzlich, innerhalb von weniger Sekunden, muss man sich das vorstellen.
Die allererste Frage, die mir jetzt durch den Kopf geht, wie erlebt man das als Fluggast innen drin, wenn dann plötzlich, ja, also es gibt ja so einen Druckverlust jetzt in der Kabine.
Ja, also für die waren im Grunde genommen mittendrin, die Passagiere in diesem Fall. Das Flugzeug wird jetzt quasi aufgerissen in einer explosiven Art und Weise. Also man muss sich wirklich vorstellen, da ist eine Druckwelle durchs Flugzeug gezogen, in dem Moment, wo sich eben die Luft einen Weg nach draußen bahnt. Ähnlich so wie Wasser natürlich auch, es wird sobald da so ein kleines Loch ist oder sowas, dann wird sich das natürlich durchgedrückt, wodurch eben diese Druckwelle auch oder entsteht oder eben diese Macht oder diese Kraft der Luft, die da einfach so hintersteckt, während die nach draußen gezogen wird. Und Du musst dir vorstellen, da sind wirklich Teile des Flugzeugs rausgerissen worden. Alles, was nicht fest ist, wird irgendwie herausgesaugt aus dem Heck des Flugzeugs. Magazine, Zeitungen, Gegenstände der Passagiere, die nicht fest waren, werden herausgesaugt. Es war sogar so stark, dass teilweise die Deckenverkleidung aus dem Flugzeug in der Nähe der Öffnung herausgesaugt wird. Also es gibt später Berichte davon, die beschreiben, dass der hintere Teil des Flugzeugs quasi wie eine Mandarine geschält worden ist, was natürlich schon krass ist. Und weil die schon in einer relativ hohen Höhe waren, bei 7 Kilometer, musst du dir auch vorstellen, dass sich die Passagierkabine auf einmal plötzlich mit weißem Nebel füllt. Denn es ist ja eine gewisse Feuchtigkeit einfach in der Kabine drin, eine Luftfeuchtigkeit, und die kondensiert bei dieser Temperatur, bei der Höhe einfach direkt. Also die Sauerstoffmasken fallen vom Himmel, die Passagierkabine füllt sich mit weißem Nebel und alles, was nicht irgendwie nied- und nagelfest ist, wird durch diese Öffnung nach hinten gezogen.
Das ist so eine absolute Horrorvorstellung, sich das vorzustellen, vor allem, weil man das ja alles noch total bewusst auch erlebt und dann wahrscheinlich in Todesangst das miterlebt. Wie ging das Ganze weiter?
Ja, also erstmal war natürlich die große Frage, was ist da genau passiert? Und die Piloten wissen erstmal einfach nicht, was genau passiert ist. Die vermuten, dass dort irgendwo im hinteren Teil des Flugzeugs eine Tür herausgerissen wurde. Nicht unähnlich wie jetzt zum Beispiel dem Fall, den Boeing letztens hatte, allerdings waren die ja noch nicht so hoch. Aber erstmal wissen die Piloten erst einfach nicht genau, was passiert ist. Und sie wissen nämlich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was das wirklich hier ein Teil des Druckschotts hinten herausgerissen wurde. Und das ist das Allerschlimmste, ein Teil des Seitenleitwerks ist dabei zerstört worden, beziehungsweise ein großer Teil ist komplett abgerissen worden und verschwunden worden. Das Seitenleitwerk, das ist, wenn wir uns jetzt mal das Heck eines Flugzeugs vorstellen, dann hast du ja diese drei kleinen Flügel, sage ich mal. Zwei, die seitlich gehen und einer, der quasi nach oben senkrecht zeigt. Und das Seitenleitwerk ist der Teil, der senkrecht nach oben zeigt, der natürlich sehr wichtig ist, um eben auch das Flugzeug navigieren zu können. Und der ist komplett abgerissen worden bei dieser Dekompression. Und nicht nur das, auch die hydraulischen Leitungen, also es wird ja alles über Hydraulik kontrolliert, damit eben vom Cockpit vorne eben hinten die Tragflächen kontrolliert werden können. Und auch diese hydraulischen Leitungen sind in Mitleidenschaft gezogen worden, zerstört worden. Es gibt eine zusätzliche Stromversorgung, die auch aus dem Flugzeug gerissen wurde hinten. Also insgesamt ist der hintere Teil des Flugzeugs zum großen Teil zerstört worden. Aber das wissen die Piloten in dem Moment noch nicht. Und das Erste, was sie natürlich tun, ist, dass sie der Luftüberwachung Bescheid geben, dass sie einen Notruf absetzen und dass sie zurück nach Tokio Haneda wollen, um dort notzulanden. Und dann, und das ist der Moment, wo der Crew klar wird, denke ich, wie schwerwiegend dieses Problem wirklich ist. Sie wollen nämlich umkehren. Also das Flugzeug, können Sie sich das nochmal vorstellen, ne? Tokio, das Flugzeug bewegt sich Richtung Westen, nach Osaka. Das heißt, Sie müssen eigentlich einmal um 180 Grad sich wenden, um wieder nach Westen zu fliegen, nach Tokio. Und Sie beginnen, dieses Manöver einzuleiten, das Wendemanöver. Und Sie merken, das Flugzeug reagiert so gut wie nicht auf das Lenken der Steuersäule. Und der Flugingenieur, die gab es ja damals noch, berichtet eben dann auch direkt, hier der Hydraulikdruck lässt rapide nach. Und man muss sich vorstellen, in dem Moment, das hört man auch aus den Stimmrekordern, wo sie dann eben merken, dass sie haben zumindest in dem Moment die Kontrolle verloren. Es tut sich einfach nichts, egal was sie machen.
Wow, okay, das ist ja absolute Verzweiflung, dann wahrscheinlich auch im Cockpit. Das heißt, dieses Flugzeug fliegt noch, aber es lässt sich gar nicht mehr wirklich steuern. Also das Umkehren nach Tokio, was sie vorhatten, das funktioniert jetzt definitiv nicht mehr. Wie geht es dann weiter? Was machen sie?
Ja, also was sie als erstes machen, sie probieren natürlich trotzdem noch weiter nach Haneda zurückzukommen. Und weil die Hydraulik auch nicht direkt hundertprozentig weg war, schaffen sie es, eine gewisse Kurskorrektur einzuleiten. Also eigentlich wollen sie um 180 Grad zurück Richtung Osten, nach Tokio wieder. Was sie aber nur hinbekommen wegen der Zerstörung, ist quasi einmal Richtung Norden zu gehen. Also sozusagen, sie schaffen sozusagen die Hälfte und der Flieger zeigt jetzt Richtung Norden. Natürlich auch erstmal nicht die richtige Richtung ist, aber sie haben es wenigstens etwas geschafft. Und das Flugzeug beginnt dann eine sogenannte figoide Flugbahn einzugehen.
Das musst du erklären.
Ja, das musste ich mir auch erstmal zusammensuchen und recherchieren. Im Grunde genommen bedeutet das, dass das Flugzeug jetzt immer wieder langsam aufsteigt, dann wieder schnell nach unten geht, langsam aufsteigt und schnell nach unten geht. Also wie eine Wellenbewegung im Grunde genommen, die eben nach oben hin langsam, nach unten hin schnell geht. Also auf und ab. Du musst dir vorstellen, wirklich eine Wellenbewegung, 90 Sekunden geht so ein Zyklus für das Flugzeug in dem Moment. Bei einem Auf- und Abzyklus legt es etwa 900 bis 1500 Meter an Höhe quasi zurück. Also es ist nicht nur so ein leichtes Hoch und Runter, sondern es sind ziemlich große Bewegungen während so einem Zyklus in dieser Flugbahn. Und das war aber noch nicht alles. Was das Problem noch schlimmer gemacht hat, ist, dass eben durch den Verlust von diesem hinteren Ruder das Flugzeug auch gleichzeitig einen sogenannten Dutch Roll beginnt. Auch eine deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe, ist eine Taumelschwingung, die es auch schon einigermaßen beschreibt. Und da musst du dir vorstellen, ein bisschen schwer zu beschreiben. Und zwar ist das so, das sind zwei Bewegungen zur gleichen Zeit. Also du musst dir einmal Bewegung 1 vorstellen. Stell dir mal so ein Flugzeug von hinten oder vorne vor, wo sich die Flügel so nach links und rechts bewegen. Also stell dir die linke Flügelspitze vor, die quasi nach oben und nach unten geht. Das ist Bewegung 1. So, und jetzt stell dir das Flugzeug von oben betrachtet vor und wie die Nase des Flugzeugs immer wieder nach links und nach rechts ausschert. Und diese Dutch Roll, das ist die Kombination aus diesen beiden Bewegungen. Also während das Flugzeug nach links und rechts quasi wippt, bewegt es sich gleichzeitig mit der Nase nach links und rechts. Also so eine wirklich taumelnde Bewegung sozusagen.
Ich kann es mir einigermaßen vorstellen, ja. Es ist so ein bisschen, ja, wie so bei so schwerem Seegang irgendwie auf dem Meer. So ein Schiff irgendwie. Weißt du, so stelle ich es mir jetzt gerade vor.
Genau so kannst du es dir vorstellen. Es ist wirklich so, im Grunde genommen bewegt sich dieses Flugzeug jetzt wie ein Schiff. Also wie bei starke Wellen. Es geht hoch, es geht runter, die Nase bewegt sich von links nach rechts, es taumelt, es legt sich erst auf die linke Seite, dann auf die rechte Seite. Also quasi wirklich genauso wie bei einem Seegang. Und das Schlimmste ist im Grunde genommen, die Piloten können eigentlich nichts daran machen, denn die Hydraulikverbindungen sind unterbrochen und sie können eigentlich nicht gegenlenken.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast die Antwort jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ob die Piloten da irgendeine Chance haben, aus dieser Situation noch irgendwas zu machen? Oder sind sie jetzt auch komplett diesem Flugzeug ausgeliefert?
Ja, also sie haben noch eine gewisse oder eine letzte Möglichkeit, und das ist nämlich mit den Triebwerken zu lenken. Sie können ja auf die linken und rechten Triebwerke jeweils anderen Schub geben, also so asymmetrischer Schub, wodurch eine gewisse Lenkung möglich ist. Also wenn ich jetzt rechts durchstarte und links etwas drossele, dann bewegt sich ja auch so oder sollte sich auch das Flugzeug nach links bewegen. Das ist eine Möglichkeit, die sie haben, aber weil sie eben in dieser Seegangsbewegung sich befinden, ist das extrem schwierig, mit eben den Triebwerken sich zu bewegen. Denn im Grunde genommen können sie immer nur eine. Sie können entweder diese Wellenbewegung ausgleichen oder sie können diese Taumelbewegung ausgleichen. Also es ist auch für die Piloten, muss man so sagen, eine wahnsinnige Belastung gewesen, dort irgendwie herauszufinden, was sie jetzt machen können. Wahnsinniger Druck auf den Piloten. Und was dazu kommt, ist, sie haben in dem Chaos ihre Sauerstoffmasken nicht aufgesetzt und zeigen erste Symptome von Hypoxie. Da musste ich an einen Punkt, da haben wir in einer unserer allerersten Folgen drüber gesprochen, nämlich Helios 522, bedeutet einfach eine Unterversorgung mit Sauerstoff. Und das hat ja einen direkten Einfluss darauf, wie gut sie die Situation noch wahrnehmen können. Also es hat ja quasi direkt einen kognitiven Einfluss und sie können halt einfach nicht mehr so richtig klar denken in der Situation. Das merkt man zum Beispiel daran, dass sie kontaktiert werden von der Luftüberwachung vom Tower und einfach nicht richtig antworten. Es gibt auch zum Beispiel aus dem Stimmrekorder Aufnahmen, wo ihnen gesagt wird, soweit ich weiß von einer Stewardess, hier, sie sollen die Sauerstoffmasken aufsetzen. Und dann bejaht einer der Piloten das, aber macht nichts. Das sind so klassische Symptome von dieser Hypoxie, wo die einfach so etwas weggetreten sind und einfach, ja, nicht mehr so richtig sich selbst unter Kontrolle auch haben oder überhaupt verstehen, was um sie herum passiert. Und trotzdem, trotz allem, das hört man auch im Stimmrekorder, sie probieren schon ziemlich verzweifelt zu versuchen, das Problem zu verstehen und was sie dagegen machen können. Und letztendlich schaffen sie es dann sogar auch, diese Taumelbewegung des Flugzeugs etwas unter Kontrolle zu bringen. Und sie entscheiden sich dann, das Fahrwerk auszufahren, um den Flieger eben noch etwas mehr zu stabilisieren, ne, quasi im Mittelpunkt etwas sozusagen das Gewicht zu verlagern. Und sie schaffen es tatsächlich, und das finde ich echt Wahnsinn, weil du musst ja echt vorstellen, das Flugzeug in diesem Zustand, sie können nicht lenken, sie sind mit Sauerstoff unterversorgt, aber sie schaffen es trotzdem, mit den Triebwerken weiter nach Osten zu steuern, aber zu weit. Ihre Kurskorrektur geht ein bisschen zu weit und anstatt wieder Richtung Tokio und nach Osten zu fliegen, machen sie eine 360-Grad-Drehung. Das heißt, kommen genau dort wieder an, wo sie angefangen haben. Es geht weiter nach Norden und sie verlieren dabei sogar noch etwa 1,5 Kilometer an Höhe, was auch für die Passagiere extrem, ja, schrecklich gewesen sein muss, weil sie sitzen ja in dieser Situation und jetzt sehen sie auch noch, wie Mount Fuji in der Nähe auftaucht. Also und im Grunde genommen eigentlich auch fast schon näher kommt, weil eben das Flugzeug immer weiter an Höhe verliert. Und der Tower denkt in dem Moment sogar kurz, sie haben die Kontrolle wieder erlangt, aber da kann man eigentlich sagen, ab da beginnt so das Ende des Fluges. Und die Piloten sagen eben oder erwidern dem Tower, das Flugzeug ist nicht mehr kontrollierbar.
Ich stelle mir das so dramatisch vor, auch dieser Kampf im Cockpit und vor allem auch, weil man in der Kabine hinten ja auch weiß, dass etwas nicht stimmt. Also allein durch diesen, durch das zerstörte Heck und durch den Druckabfall und so weiter. Und das geht jetzt ja über Minuten, wo man quasi in Todesangst da in diesem Flieger noch sitzt.
Ja, und ja, also genau, also der Flieger ist halt auch einfach schon eine ganze Weile in der Luft zu diesem Zeitpunkt. Und ja, der Tower hatte sich ja gemeldet, ob sie die Kontrolle wieder erlangt haben, aber die Piloten erwidern da schon eben, das Flugzeug ist nicht mehr kontrollierbar. Und nach einem kurzen, also das Flugzeug geht jetzt einmal noch ein letztes Mal quasi etwas hoch, geht dann aber auch wieder in den steilen Sinkflug über, verliert mehrere Kilometer Höhe in unter einer Minute und kurz über dem Boden eigentlich, gerade mal 1,5 Kilometer Flughöhe, schaffen sie es dann doch nochmal, dieses Flugzeug zu stabilisieren. Und du musst dir vorstellen, die sind da schon mitten in einem Gebirge. Also um sie herum sind bewaldete Berge. Teilweise sind die Berge bereits schon höher, als das Flugzeug fliegt bei dieser niedrigen Flughöhe. Aus dem Stimmrekorder merkt man dann noch oder hört man dann noch eben, wie sich die Piloten im Cockpit eben noch probieren. Ja, also einer schreit eben, sie müssen den Bergen ausweichen und so weiter. Das Flugzeug gewinnt dann auch nochmal kurz an Höhe, verliert dabei aber so viel Antrieb, dass es fast zu einem Strömungsabriss kommt. Und wie wir das in anderen Fällen auch schon kennen, es kommt dann hier auch nochmal eben zu so einem verzweifelten Auf und Ab der Piloten, während diese eben versuchen, das Flugzeug zu stabilisieren, an Höhe zu gewinnen, aber gleichzeitig zu vermeiden, dass es zu dem Strömungsabriss kommt.
Bei all dem, was du jetzt erzählt hast, es ist den Piloten ja wahrscheinlich auch keine Chance mehr geblieben, aus dieser Katastrophe irgendwie noch rauszukommen und das irgendwie zu retten, nehme ich an.
Ja, das muss man leider so sagen. Also eigentlich war es aussichtslos. Was ich beeindruckend finde, ist, dass die Piloten eben wirklich bis zum letzten Moment um ihr Flugzeug, um ihre Passagiere gekämpft haben. Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt, wo das Flugzeug eben ja fast schon auf dem Boden aufgekommen war, inmitten dieses Gebirges, da kann man nicht schon sagen, da war es eigentlich schon völlig aussichtslos. Es gab interessanterweise, weil es zwischendurch auch schon sozusagen live im Fernsehen gelandet war, gab es eben auch Beobachter am Boden, die geschaut haben und die werden später berichten, dass das Flugzeug wie ein Betrunkener durch den Himmel getaumelt ist. Und ja, das Flugzeug ist jetzt innerhalb des Gebirges, teilweise nur knapp über diesen bewaldeten Bergspitzen. Und es gibt nochmal einen kurzen Sturzflug am Ende. Die Piloten schaffen es trotzdem nochmal, ein letztes Mal diese Maschine nach oben zu reißen. Aber das war es dann eigentlich. Das hört man auch auf dem Stimmrekorder. Einer dieser Piloten ruft noch, das ist das Ende. Und dann kollidiert der rechte Flügel der Maschine zuerst oder mit Baumspitzen. Rutscht dann quasi über den Boden, rutscht auf eine Schlucht zu und hebt da nochmal etwas ab, weil als der Flieger dann eben mit dieser wahnsinnigen Energie dahinter über diese Schlucht, ja, taumelt eigentlich und da in dem Moment überschlägt sich das Flugzeug sogar noch, legt sich auf den Rücken und prallt dann kopfüber, ja, inmitten dieses Gebirges auf und ja, das war dann wirklich das Ende des Fluges und 32 Minuten sind vergangen zwischen dieser ersten explosiven Dekompression und dann dem letztendlichen Absturz da am an dem Berg da Takamagahara nordwestlich von Tokio.
Was für mich auch ein total tragisches Detail ist, es gab tatsächlich sehr wenige Passagiere, die diesen Absturz sogar noch überlebt haben, aber es hat auch für sie leider überhaupt kein gutes Ende genommen.
Ja, also da könnte man fast noch mal eine eigene Folge drüber machen, über eben die Fehler, die auch im Nachhinein gemacht wurden. Was echt besonders tragisch ist, ist ein Helikopter des japanischen Militärs ist später über die Abschutzstelle geflogen, hat sie auch gefunden, hat das Wrack gesehen, hat aber dann kommuniziert, dass es dort keine Überlebenden gäbe. Also es wäre keine Bewegung zu sehen gewesen. Und auf Basis dieser Information wurde dann auch nicht direkt mit Rettungsarbeiten begonnen, sondern die haben ja ein Lager errichtet, etwa 60 Kilometer von der Abschutzstelle entfernt, mit dem Ziel eben dann ab dem nächsten Tag zu bergen. Und es hat dann auch tatsächlich 14 Stunden gedauert, bis die ersten Feuerwehrleute die Abschutzstelle erreicht haben. Aber, und das ist das Tragische daran, es gab einige Überlebende. Und die hätten auch gerettet werden können, wenn direkt begonnen worden wäre. Letztendlich gab es tatsächlich 4 Überlebende, zum Beispiel auch eine Mutter und ihre Tochter, die das Ganze überlebt haben. Aber die haben eben auch berichtet, dass sie zum Beispiel auch den Helikopter gehört haben, kurz nach dem Absturz. Also auch dachten, sie wurden gefunden. Letztendlich aber dann eben nochmal, ja, 14 Stunden ist nichts passiert. Die mussten eben miterleben, dass eben noch andere Überlebende über Nacht gestorben sind. Also es ist auf jeden Fall 100%ig klar, dort hätten viel mehr Menschen noch gerettet werden können. Und ja, es war sogar so, dass am nächsten Tag, als dann die Nachrichten kamen, es gibt tatsächlich Überlebende, sind zum Beispiel auch Angehörige, haben sich auf den Weg gemacht zu der Abschutzstelle entgegen den Anweisungen der Polizei, um selbst zu versuchen, dort noch Menschen zu bergen. Aber ja, letztendlich von diesen 524 Menschen haben gerade mal 4 überlebt.
Ein absoluter Wahnsinn, diese Geschichte und auch diese Tragik dann nochmal zusätzlich. Die wichtigste Frage natürlich bei jedem Absturz, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also am Anfang gab es eben diesen Druckabfall, dadurch, dass am Heck es diese Explosion gab und dieses Teil da ja dann weg war. Aber das passiert ja nicht einfach so. Was war da der Auslöser? Hat man das rausgefunden?
Ja, das hat man und das ist eigentlich eine ziemlich, ja, unheimliche Geschichte, würde ich fast sagen. Denn dieser explosive Druckabfall, diese explosive Dekompression, die ist von einer nicht richtig ausgeführten Reparatur hervorgerufen worden. Das ist quasi der Hauptgrund dahinter. Und zwar bei dieser Maschine 7 Jahre vorher, 1978, in einen Tailstrike verwickelt.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das musst du auch erklären. Das weiß ich auch gar nicht, was das ist.
Ja, das ist ein Tailstrike. Das ist, wenn ein Teil des Flugzeugs, insbesondere oder vor allem beim Starten und Landen, den Boden berührt. Also ein klassischer Fall ist zum Beispiel, stellen wir uns mal einen Startvorgang vor. Und was passieren kann, zum Beispiel, weil das Gewicht nicht richtig berechnet wurde, ist, dass das Flugzeug abhebt und dabei den hinteren Teil, also quasi der Heck, kommt kurz auf den Boden auf, als es sich eben in dem Moment, wo es abhebt und sich dann ja nach oben stellt. Das kann passieren oder dass es Probleme gibt beim Landen und dort eben eine zu harte Landung oder vielleicht ein Fahrwerk bricht weg oder sowas und dass dann eben ein Teil des Flugzeugs auf dem Boden aufkommt. Das passiert. Insbesondere beim Starten passiert das, glaube ich, auch mal einfach, aber ist auch nicht unbedingt immer ein Riesenproblem. Dann kann repariert werden. Was dort aber eben passiert war, 7 Jahre vorher ist eben dieser Tailstrike ist passiert, auch mit dem hinteren Teil des Fliegers. Und die Maschine wurde danach von Boeing-Mechanikern wieder instand gesetzt. Also es war, wir erinnern uns, ein Boeing 747. Und dafür, für die Instandhaltung, mussten sie einen Großteil dieses Druckschotts, der hinten ersetzen, ließen ein neues Teil dafür bauen, also hatten quasi einen Teil sozusagen rausgeschnitten, einen neuen Teil kommen lassen. Und da musste dieses neue Ersatzteil natürlich mit den Originalteilen verbunden werden. Und dort wurde ein richtig großer Fehler gemacht, nämlich dieses Verbindungsstück zwischen dem Originalteil und dem Ersatzteil. Das wurde nicht richtig befestigt. Das wurde nur einfach vernietet, anstatt doppelt vernietet. Das heißt, dort waren die Kräfte ungleich verteilt. Und was dementsprechend dann passiert ist, ist, dass diese Konstruktion nochmal jahrelang gehalten hat, 7 Jahre lang gehalten hat. Aber dann eben auf diesem Flug war es dann eben nach so vielen, Kompression-, Dekompressionszyklen so erschöpft, dass es dort wirklich einfach aufgerissen ist, genau an dieser reparierten Stelle.
Das ist etwas, was, wenn ich das jetzt im Nachhinein lese oder höre, mein Vertrauen in so Luftfahrt und Wartung, Instandhaltung total erschüttert, dass so eine Reparatur einfach so, durch einen Fehler solche Folgen hat. Was waren dann damals, also nach diesem Absturz 85, die direkten Auswirkungen und Folgen? Weil ich denke mal, das, was ich jetzt im Nachhinein mir durch den Kopf gehen lasse, das haben sich andere damals wahrscheinlich absolut genauso gedacht.
Ja, 100%ig. Also dieser Absturz hat wirklich zu einem immensen Vertrauensverlust in die Luftfahrt in der japanischen Öffentlichkeit geführt. Es war so, das Passagieraufkommen ist in den Monaten danach tatsächlich um 25% eingebrochen. Japaner haben wirklich die Lust am Fliegen verloren, kann man sagen, nach diesem Absturz. Es war dann auch so, dass der Präsident von Japan Airlines, der ist zurückgetreten, die Hinterbliebenen bekamen Abfindungen von Japan Airlines, Boeing und der japanischen Regierung. So ein Punkt, der wirklich auch wahnsinnig tragisch ist, dass einer der Japan Airlines Manager, der war für die technische Instandhaltung in Haneda verantwortlich, der war auch sehr involviert bei den Gesprächen mit den Angehörigen danach, als es eben um diese Abfindung, diese Gelder ging. Es wurde übrigens, die Gelder wurden ausgezahlt, aber es wurde quasi keine Schuld akzeptiert. Das passiert ja auch häufig. Aber jedenfalls dieser Manager, der hat sich dann tatsächlich das Leben genommen, hat noch einen Abschiedsbrief hinterlassen, dass er eben mit seinem Tod sühnt, was wahnsinnig tragisch ist, eben auch in Anbetracht der Tatsache, dass eben nicht Japan Airlines dran schuld war, sondern eben Boeing in diesem Fall oder diese Boeing-Mechaniker, die das Ersatzteil am hinteren Teil des Flugzeugs falsch eingebaut hatten. Und ja, da wird auch dafür gesprochen, dass er sozusagen das letzte Opfer dieses Absturzes war. Und ja, das waren so die direkten Folgen. Der Absturzort ist übrigens mittlerweile tatsächlich eine Gedenkstätte geworden, auch mit etwas befestigt. Man kommt dort auch hin und einmal im Jahr wird dort ein Gedenken abgehalten am 12. August.
Wir haben am Anfang das schon kurz angerissen. Dieses Unglück hatte ja auch im Nachgang dann sehr viele Auswirkungen generell auf die Sicherheitskultur bei Japan Airlines. Was hat sich da verändert, auch bezugnehmend jetzt auf diese Katastrophe?
Ja, das finde ich richtig spannend. Ich denke, das ist hier so einer der Punkte, weil, wie du gesagt hast, ich hatte auch erst gedacht, so, wenn da eine Reparatur, die 7 Jahre zurückliegt, solche Auswirkungen haben kann, das ist schon hart und erschüttert auf jeden Fall das Vertrauen sehr. Und was Japan Airlines gemacht hat, die haben im Jahr 2005, also zum 20. Jahrestag des Absturzes, sich nochmal wirklich Gedanken gemacht, wie kann man so etwas nochmal verhindern? Denen ist klar geworden, dieses Unglück ist jetzt 20 Jahre her, die haben viele neue Angestellte bekommen, die zu jung sind, um es noch selbst miterlebt zu haben. Wie kann man auch diesen neueren, jüngeren Angestellten zeigen, zu was für einer Katastrophe es kommen kann, wenn Sicherheit nicht ernst genommen wird oder wenn es nicht absolute Priorität ist. Und was Japan Airlines gemacht hat eben 2005, ist, die haben ein Komitee von Sicherheitsexperten zusammengerufen und die sollten Ideen entwickeln, wie solche Unglücke in Zukunft verhindert werden können. Dieses Komitee hat dann den Vorschlag gemacht, ein Safety Promotion Center einzurichten. Es ist eine Einrichtung, ein Zentrum, das sich vor allem an Angestellte von Japan Airlines richten sollte, um diese für Sicherheitsfragen zu sensibilisieren. Und auch in einem Maße, was darüber hinausgeht, denen eben einfach von diesem Fall zu erzählen, um ihnen wirklich zu zeigen, wie absolut wichtig es ist, eben Arbeit, Aufwand in Sicherheit zu stecken. Und dieses Zentrum wurde dann auch ein Jahr später schon, 2006, in einem Bürogebäude in der Nähe des Flughafens von Tokio eingerichtet. Und das musst du dir vorstellen wie so eine Ausstellung zu dem Absturz von Japan Airlines 123. Es befasst sich mit diesem Absturz, wie es dazu kommen konnte, welche Schritte dazu geführt haben, aber auch mit anderen Unglücken. Und ja, bei Japan Airlines 123 ist auf jeden Fall der Fokus dort und du kannst zum Beispiel Teile des abgestürzten Flugzeugs sehen. Du kannst, der Cockpit-Stimmrekorder ist dort, Zeitungsberichte und auch Abschiedsbriefe der Passagiere des Fluges.
Abschiedsbriefe muss ich einhaken, dass wie ist das zu verstehen?
Ja, das ist ein schreckliches, tragisches Detail dieser Sache, weil der Flug eben so lange in der Luft war. Wir hatten ja gesagt, es sind 32 Minuten vergangen zwischen der ersten explosiven Dekompression und dem tatsächlichen Absturz. Und in der Zeit haben Passagiere Abschiedsbriefe geschrieben. Und diese sind dann teilweise noch gefunden worden um die Abschiedsstelle herum und diese kannst du jetzt oder können vor allem, also man kann tatsächlich selbst auf sich anmelden und dort ja sich das anschauen, aber es sind natürlich auch vor allem für Angestellte der Japan Airlines und da merkt man nochmal, dass es denen wirklich darum geht, dass ja, dass ihre Angestellten eben nicht nur abstrakte Informationen zu dem Abschutz bekommen, sondern eben auch mit zum Beispiel diesen Abschiedsbriefen, die dort zu sehen sind, einen wirklich persönlichen, emotionalen Einblick zu geben, was passieren kann und eben denen auch nochmal zu zeigen, hier das, was ihr oder an dem, was ihr tut, hängen sozusagen Menschenleben, die natürlich mit so einem Abschiedsbrief sehr, sehr konkret werden.
Finde ich total spannend, diesen Ansatz, dass man das so über die emotionale Schiene versucht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall nachhaltig auch sein eigenes Arbeiten und wie man Verantwortung übernimmt in der Arbeit, dass das nachhaltig prägt. Wusste ich nicht, dass Japan Airlines das hat und gemacht hat. Finde ich einen ganz spannenden, interessanten Ansatz. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Fall im Januar, dieser Airbus A350, der da brennend und in Flammen aufgehend gelandet ist, da muss man ja sagen, sie scheinen schon was richtig zu machen, weil es hat ja wirklich wie aus dem Bilderbuch geklappt, diese Evakuierung damals.
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile gilt Japan Airlines ja auch als eine der sichersten Airlines der Welt und das war dort auch definitiv zu sehen. Und ja, wenn man es so sehen will, wir reden ja auch häufig dann darüber eben, was hat sich verändert, was hat sich verbessert danach, so tragisch diese Fälle eben auch sind. Ich denke, hier kann man auf jeden Fall sagen, dass so tragisch der Fall von Japan Airlines 123 auch ist, man kann eigentlich sagen, den Passagieren jetzt im Januar hat er bestimmt das Leben gerettet oder vielen von ihnen das Leben gerettet. Und was natürlich auch wieder so eine Erinnerung ist, dass wenn man sich mal fragt, warum machen Airlines bestimmte Dinge, warum funktionieren Flugzeuge auf eine bestimmte Art und Weise? Das sind alles solche Sicherheitsvorschriften. Vielleicht denkt man daran, wenn man das nächste Mal genervt ist bei der Präsentation der Sicherheitsvorkehrungen im Flieger. Das sind alles Dinge, die, wie man sagt, hier mit Blut geschrieben worden sind. Es ist irgendwann mal irgendwas schrecklich schief gegangen. Daraufhin wurden diese Regeln entwickelt. Und deswegen können wir jetzt eine ja sehr hohe Sicherheit genießen beim Fliegen und auch in anderen Lebensbereichen. Und ja, denke ich, ist wichtig, sich da nochmal eben klar zu machen, woher das Ganze kommt.
Und es ist auch eine, finde ich, relativ beruhigende Nachricht und Botschaft jetzt auch am Ende, dass man doch ruhigen Gewissens in ein Flieger einsteigen kann. Das sagen wir eh öfter. Wir hoffen, dass dieser Podcast nicht dafür sorgt, dass ihr Flugangst habt oder sich das irgendwie verschlimmert oder so, sondern wir haben in fast jedem Fall erzählen wir ja am Ende, was daraus entstanden ist an neuen Vorschriften, an Änderungen. Und das sieht man jetzt hier bei diesem Fall von Japan Airlines 123 ja auch besonders deutlich und besonders gut. Also auf jeden Fall ein total spannender Fall auch. Danke, dass du den recherchiert hast, Hans. Die Bilder zu diesem Fall findet ihr dann im Laufe der Woche, wie immer, bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Und da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr Anmerkungen habt oder Vorschläge zu neuen Fällen. Oder wie am Anfang gefragt, wenn wir ein bisschen zu viel über Flugzeuge reden, dann dürft ihr uns das auch gerne schreiben.
Auf jeden Fall, wir freuen uns auf euer Feedback und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau, nächste Woche dann mit einem neuen Fall hier bei uns. Bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen. Thank you.